Ich wünsche euch, dass ihr das heute ganz neu für euch nochmal festmacht mit der Auferstehung. Das klingt ja unglaublich, dass Gott den Tod besiegt hat durch Jesus Christus und dann verspricht, was Paulus heute in unserem Predigtext schreibt. Denn wir wissen, dass der, der den Herrn Jesus auferweckt hat, wird auch uns auferwecken. Klar bekennen wir das im Glaubensbekenntnis, wir rattern das runter, aber glauben wir wirklich daran? Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn Urlaub ansteht, im Sommer zum Beispiel, da freue ich mich schon Monate vorher drauf. Wir wissen schon, wir haben schön Urlaub gebucht in den Sommerferien, da freuen wir uns drauf. Und eigentlich ist das doch mit der Auferstehung so, dass wir uns richtig drauf freuen können und Kraft daraus gewinnen können. Wenn ich weiß, hey, in 3-4 Monaten geht's in den Urlaub, da wird's richtig schön, da ist der Alltag weg und es gibt hoffentlich keine Sorgen, dann gibt mir das Kraft für den schnöden, grauen Alltag. Und wenn ich weiß, am Ende meines Lebens, da kriege ich das ewige Leben geschenkt und bin im Paradies, im Himmel, dann hat das doch auch jetzt schon Auswirkungen auf mein Leben. Das hat doch immer so eine Freude, die mitklingt, selbst wenn nicht alles gut läuft gerade. Dann tut mir das gut und ich habe so eine gewisse Vorfreude auf diese Zeit in meinem Herzen, in meiner Seele. Aber glauben wir wirklich daran, dass diese wunderschöne Zeit auf uns wartet? Wenn ja, dann muss das jetzt schon in deinem Herzen, in deiner Freude doch Auswirkungen haben. Genauso wie der Jahresurlaub, den wir im Sommer machen. Da muss es einen Unterschied machen, wie ich mit Leid und schweren Zeiten umgehe. Da kann ich sagen und stöhnen wie Paulus, jetzt ist es nicht schön, aber es kommt die Zeit. Und er sagt ja im letzten Vers, diese Herrlichkeit, die alles übertrumpft und das, was hier klein ist und schmerzt und wirklich wehtut, keine Frage, das wird dann im Vergleich zu der Schönheit der Herrlichkeit nicht sein. Leid und Schmerz ist nicht der Elefant in unserem Leben, sondern nur eine kleine Mücke. Aber wir machen aus dieser Mücke oft einen Elefanten. Kennt ihr das Sprichwort? Müssen wir aber nicht, denn Leid und Schmerz, wenn wir wirklich von ganzem Herzen an die Auferstehung glauben, ist so klein. Weil die Herrlichkeit, die auf uns wartet, so wunderbar ist. Es ist die Krönung sozusagen. Salopp gesagt, das Sahnehäubchen, das Gott noch oben drauf legt. Wieso? Weil wir an ihn glauben, weil du an ihn glaubst. Und diesen Glauben belohnt Gott. Gott hat Jesus ja auferweckt. Das ist die Reihenfolge. Nicht Jesus hat sich selbst auferweckt, sondern Gott selbst hat Jesus bestätigt, ihn auferweckt, dass er aufstehen konnte. Und dann sagt er und verspricht er uns, wer das glaubt und für wahr erklärt, dem wird es ganz genauso gehen. Und das ist die Hoffnung, die wir uns klar machen sollten. Woran glauben wir? Das ist ja manchmal nicht ganz einfach mit dem Glauben. Denn Glauben bleibt immer Glaube. Und Gott hat sozusagen beim Glauben unsere 5 Sinne, die wir haben, ausgeschaltet. Wir können Glauben niemals beweisen. Niemals zu 100%. Glauben heißt Vertrauen darin, dass Gott uns durch Jesus die Wahrheit sagt und zeigt. Es ist ein Fallenlassen. Es ist ein Vertrauen auf Gott. Das ist Glaube. Und wenn ihr wartet und denkt, ich warte, bis Gott bewiesen ist, dann könnt ihr lange warten, weil Gott das so wollte, dass wir an ihn glauben und nicht, dass wir es wissenschaftlich, empirisch beweisen können. Das heißt, du musst dich fallen lassen. Jesus sagt, selig ist der, der nicht sieht und glaubt. Genau, Herr Ritter, ich habe es gesehen. Wer nicht sieht und glaubt. Ich habe ja letztes Mal die Tür mitgebracht aus dem Gefängnis. Da ist das Kuckloch noch drin, da könnte man denken, man könnte immer wieder im Leben einen kleinen Blick erhaschen auf Gott und Jesus. Und das geht. Aber die Wahrheit ist doch, dass wir manchmal gar nichts sehen und einfach glauben müssen, was dahinter ist. Wenn Jesus sagt, es gibt die Auferstehung, dann sagt mein Verstand vielleicht, kann doch nicht sein. Und er sagt Jesus aber doch. Das heißt dann glauben. Auch wenn wir es nicht sehen, wir es nicht beweisen können mit unseren 5 Sinnen, nicht erklären können, wie das sein kann. Glaube ist einfach zu sagen, Gott, was du sagst, stimmt. Das, was du sagst, ist die Wahrheit. Und manchmal redet uns unser Kopf, manchmal auch unser Herz ein, Gott ist doch nicht da. Selbst bei eingefleischten Christen kommt das vor, die auf einmal in eine Situation geraten im Leben, wo sie auf einmal sagen, wie Psalm 22, Gott, wo bist du? Hast du mich verlassen? Ich spüre dich nicht mehr. Und dann zu sagen, obwohl mein Gefühl und mein Kopf was anderes sagen, zu sagen, ich bleibe dabei, ich halte fest, ich glaube Gott, um was er sagt, was die Wahrheit ist. Du glaubst doch daran, dass Lügen falsch ist. Das sagt sogar unser Kopf und unsere Erfahrung, das stimmt. Aber Gott sagt es auch, also ist es die Wahrheit. Und Gott sagt auch, nach dem Tod kommt die Auferstehung. Und für den, der an Jesus glaubt, wird das eine richtig herrliche Sache. Glaubst du daran? Trotz vielleicht deiner Einwände, die dein Kopf dir bringt, oder der Mann im Ohr oder der Teufel, der dir einflüstern möchte, gibt's nicht, unrealistisch, nicht möglich. Ich habe es neulich gepredigt. Das seid in guter Gesellschaft mit den Jüngern und mit der Mutter Maria von Jesus. Alle haben es nicht geglaubt. Und doch ist es wahr. Selig ist, wer nicht sieht und gar nichts sieht, auch nicht durch das Guckloch, durch den Spion und sagt, ich glaube dir, Gott, dass das die Wahrheit ist, dass das Kreuz die Wahrheit ist und dass die Auferstehung nach dem Tod die Wahrheit ist. Einfach reinfallen lassen, einfach für dich selber sagen, daran glaube ich. Und wenn dann einer spöttisch fragt, du glaubst doch nicht etwa an die Auferstehung von Jesus und dass du selber auch nach dem Tod auferstehen wirst, dann antwortest du, doch, ich glaube daran. Du etwa nicht? Ich freue mich darauf. Ich habe ein Ziel. Und das ist nicht der Jahresurlaub, sondern ist der Lebensurlaub von dieser Welt, wo ich ende, willkommen geheißen werde und Gott mich in seine Arme schließt, ich vor Jesus stehe und er sagt, schön, dass du da bist. Willkommen im Himmel. Willkommen im Paradies. Glaubst du Gott, wenn er sagt, es gibt das Leben nach dem Tod? Und glaubst du Gott, wenn er sagt, glaub an Jesus Christus und du kriegst es? Der Glaube alleine entscheidet. Vergiss das nicht. Der Glaube alleine entscheidet. In Hebräer 11, Vers 6 steht ein wunderbarer Vers. Dort steht, aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er es ist und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt. Schmeißt bitte den Gedanken weg, dass ihr bei Gott irgendwas verdienen könnt. Der Glaube macht den Unterschied. Der Vers sagt, wer an Gott glaubt, was er sagt, über den freut sich Gott, hat er Wohlgefallen, was wir auch immer in der Liturgie singen. Du gefällst Gott, wenn du glaubst. Und davor, da geht es nicht darum, dass du hundertprozentig glaubst. Jesus bringt das immer wieder. Ein Fünkchen Glaube, ein Körnchen Glaube, so groß wie ein Senfkorn, ist genug. Und wenn du nur so ein bisschen hast und vielleicht so einen Haufen Zweifel, dann reicht dieses Häufchen an Glauben aus, dass du bei Gott über dich Freude auslöst. Also es geht nicht darum, dass dein Glaube groß sein muss. Gott ist groß genug. Unser Glaube reicht aus, wenn er ganz mickrig ist. Und Gott freut sich trotzdem. Und das reicht. Gott hat keine Skala im Himmel, wo er sagt, hier Marc, du hast vielleicht 18% erreicht, Frau Gase 95. Und nur wer über 50 ist, kommt rein. Das gibt's nicht. Ein Fünkchen Glaube, der reicht aus. Weil sich Gott darüber freut, dass du an etwas glaubst, was nicht zu sehen ist. Manchmal haben wir Fragen, manchmal haben wir Zweifel. Das gehört dazu. Wichtig ist, dass wir ein Fünkchen Glauben haben, dass wir Gott glauben. Und wenn wir mit dem Fünkchen arbeiten, dann wird das mehr. Ich habe bei der Vorbereitung, bin ich auf einen Kollegen gestoßen, Tony Evans, Dr. Tony Evans aus den USA. Den gucke ich immer ganz gerne, weil er echt was zu sagen hat. Und der hat vorne eine Kirche, die ist etwas anders gestaltet als unsere, aber er hat auch so ein Podest. so wie wir hier. Neulich habe ich auch ein paar Kinder hier von runterspringen sehen. Bei ihm ist das Podest allerdings, die Bühne, 1,20 Meter hoch. Ja. Und er hat so seine Vorbereitung gemacht für seinen Gottesdienst und einer seiner Enkelkinder, so ein kleiner Knirps, war mit dabei. Und da hat er erzählt, das Enkelkind kletterte das Podest so hoch und stand so da drunter und hat über davor so am Rand und dachte, ich springe da runter. Hat sich aber nicht getraut. 1,20 Meter, kleiner Knirps. Und was hat dann Tony Evans, der Opa, gemacht? Ist hingegangen, Arme aufgemacht und gesagt, spring. Hat aber nicht gemacht, hat sich nicht getraut. Und er hat geredet. Ihr kennt das vielleicht auch, ich kenne das von meinen Kindern auch. Spring, du kannst mir vertrauen, ich fange dich auf. Und das hat er bestimmt 5 bis 10 Mal gesagt. Spring, ich fange dich auf, du kannst mir vertrauen, spring. Hat er aber nicht. Und dann sagte der kleine Knirps irgendwann, Opa, komm doch ein bisschen näher. Hat Opa gemacht, ein bisschen näher ran. Und er sagte wieder, jetzt kannst du springen, vertrau mir. Ist immer noch nicht gesprungen. Opa, komm noch ein Stückchen näher. Wieder näher ran. Und er war schon so nah dran, dass er schon so leicht da vorne gebeugt ist und er hatte schon die Arme rausgestreckt. Der war schon fast an dem kleinen Knirps dran. So, dass seine Hände fast ihn berührten. Und dann ist er gesprungen. Und was meinte er, hat er gemacht, der kleine Knirps? Rumgerannt, Treppe hoch, auf das Podest. Und dann hat es genauso lang gedauert? Nee. Und er sagte dann zum Abschluss der Predigt, das ist bis jetzt der Mutigste, er muss immer aufpassen, wenn er unten am Podest entlang geht und er ist oben, der springt einfach, ohne groß Bescheid zu sagen. Und er sagte dann, er muss jetzt immer schon gucken, dass er schnell seine Arme aufmacht, weil der springt einfach, weil sein Vertrauen so groß ist inzwischen, dass er das glaubt. Und das ist eine Geschichte aus dem Leben. Ich glaube, jeder Vater, jede Mutter kennt das. Man will nicht, das Kind will nicht, man redet ihm gut zu, vertrau mir, ich bin da, ich fange dich auf. Und dann irgendwann ist es soweit. Und das Vertrauen wächst. Und soll ich aber sagen, diese Geschichte ist die Zusammenfassung der ganzen Bibel. Ja. Gott redet sich den Mund fusselig und sagt jedem Einzelnen von uns, vertrau mir, spring in meine Arme, ich fange dich auf, ich habe die Kraft, dich zu halten, egal was es ist. Das ist das Alte Testament und er hat es immer wieder gemacht. Er hat Propheten geschickt, hat gesagt, vertraut Gott, kehrt um, tut Buße, springt in Gottes Arme. Das ist das Alte Testament. Und was ist das Neue Testament? Gott geht auf uns zu, einen Schritt näher ran, noch einen Schritt näher an und endet damit da oben. Was ist das? Offene Arme. Und Jesus sagt so oft, kommt her zu mir. Ein Spruch ist, kommt her zu mir, alle, die mühselig und beladen seid, ich möchte euch Ruhe geben, ich möchte euch erquicken. Jesus sagt, lasst die Kinder zu mir kommen, wehret ihn nicht. Kommt her zu mir. Und das sagt Jesus auch zu uns. Und Glauben heißt dann am Ende diesen Sprung tun. Glauben ist niemals Theorie. Ihr könnt im Kopf sagen oder sogar im Herzen. Ich glaube an Gott, ich glaube an Jesus. Nur, was wäre das, wenn das Kind zum Opa gesagt hat, ich glaube dir, ich vertraue dir, aber springen tue ich trotzdem nicht. Das zeigt doch eigentlich, dass er dem Opa eben doch nicht traut. Glauben hat immer was mit Handeln zu tun. Es kann nicht sein, dass wir im Kopf sagen, ich glaube an Jesus, aber ihm nicht unsere Sorgen und Ängste anvertrauen, unsere Sünden abgeben. Das funktioniert nicht. Glauben heißt Handeln im Leben und das tun, was Gott sagt, dass die Wahrheit ist. Anders geht es nicht. Das ist Glauben und Glauben wird belohnt. Und nur der Glaube. Wenn du das glaubst, aller Gegenrede zum Trotz, allen Gefühlen, allen Zweifeln zum Trotz, dann schenkt dir Gott das ewige Leben. Einfach glauben, einfach drauf vertrauen, es verändert dein Leben. Die Kehrseite davon, und das passte gut zu dem Gleichnis, was wir bei dem Kinderlied gehört haben, ist eben nicht so schön. Wenn du nicht glaubst, also gar nicht, null, Unglaube, dann gefällst du Gott nicht. Das ist die harte Gegenseite dazu. Und das ist ja auch klar, in dem Augenblick, wo wir uns das klar machen, wer sagt, ich glaube nicht an Gott, ich glaube nicht an Jesus, dass das passiert ist, ich glaube auch nicht an die Auferstehung, sagt denn in Wirklichkeit was? Der sagt, Gott, du bist ein Lügner. Und dass Gott das nicht belohnt, das dürfte doch jedem klar sein. Da muss man nicht sagen, oh nein, wie grausam ist Gott, dass er die Menschen nicht ins Paradies lässt und in den Himmel, die nicht an ihn glauben. Nein, das ist richtig, das ist konsequent, das ist gerecht. Weil Menschen, die ein Leben lang sagen, Gott, du lügst, Jesus, du lügst, das stimmt doch nicht, die werden einfach nicht belohnt. Würde keiner von uns machen. Das wäre unfair, das wäre ungerecht, dass einer die ganze Zeit sagt, nee, gibt's nicht, das stimmt nicht. Mit anderen Worten, Gott, du lügst. Und dann am Ende aber sagt, aber ich möchte trotzdem im Himmel dabei sein. Das funktioniert nicht. Ich habe gestern noch im Internet eine Frage beantwortet von jemandem, der unbedingt nachweisen wollte, dass Jesus Sünder war und gesagt hat, Jesus hat sich doch nicht an die Tora, das ist das Alte Testament, die Vorschriften der Juden, gehalten, sagt aber, dass er kein einziges i-Tüpfelchen davon ändern wird. Und er hat versucht nachzuweisen, dass Jesus nicht nur eine Sünde, sondern Tausende gemacht hat. Und was sagt der Mensch? Der sagt, Gott ist ein Lügner. Denn Gott sagt, ich habe an meinem Sohn Wohlgefallen. Das heißt, keine Sünde, kein Fehler und Gott sagt das selbst. Und dann kommt ein Mensch, meldet sich und sagt, oh, der hat ja doch jede Menge Sünden. Das kann nicht sein. Wer nicht daran glaubt, dass Gott die Wahrheit sagt in der Bibel und dass Jesus die Wahrheit ist, wird nicht belohnt. Aber wer das tut, wer diesen kleinen Schritt im Glauben tut und sei es eben nur zögerlich wie dieser Junge, das reicht. Und dann geht es uns doch genauso wie diesem Jungen. Dann haben wir gemerkt, hey, ich kann Gott vertrauen. Vielleicht sind es kleine Dinge, womit man anfängt. Und dann wagt man es, Gott, wenn du da bist, dann hilf mir jetzt. Dann erfährt man, dass Gott hilft. Und dann beim zweiten Mal kommt der nächste größere Schritt. Und man liest wieder was in der Bibel und denkt, okay, wenn das eine stimmt, stimmt auch das andere, dann versuche ich das auch aus. Und wenn das alles stimmt und Gott sagt auch, dass die Auferstehung kommt und dass dieses Paradies wirklich existiert für die, die an Jesus glauben, dann stimmt das am Ende auch. Wir können uns in der Wahrheit immer vortasten. Vertraut den Menschen, die viel Erfahrung haben und die das bestätigen können, dass das die Wahrheit ist. Ist doch keine Märchenstunde hier. Dass wir hier sind in dieser Kirche und dass diese Kirche immer noch Jesus Christus verkündigt, nachdem 2000 Jahre ungefähr vergangen sind. Das ist doch schon Beweis genug, dass es mehr ist als ein Märchen. Kennt ihr irgendwelche Versammlungshäuser von den Gebrüdern Grimm? Die sich jeden Sonntag treffen und einer erzählt was von dem Märchen? Nee. Wieso? Weil jeder weiß, das ist ein Märchen und nicht wahr. Das sind ein paar nette Sachen, die man daraus erziehen kann, irgendwelche Folgerungen und Fazits, keine Frage. Aber da ist doch kein Leben drin. Wir treffen uns hier und reihen uns ein in Menschen, die sich seit 2000 Jahren treffen und Jesus, den Gekreuzigten und den Auferstandenen verkünden. Und alleine das sollte uns doch ins Nachdenken bringen. Da muss doch was dran sein. Das kann doch nicht sein, dass sich 2000 Jahre lang Leute treffen und das feiern, dass das Grab leer war, dass Jesus mich befreit von den Sünden. Mach diesen Glaubensschritt auf Jesus zu, spring und dann spring immer wieder. In 2. Korinther 5, muss man gucken, Vers 7 war das, glaube ich, das ist ein bisschen später nach unserem Predigtext, sagt Paulus selbst, im Glauben gehen wir unseren Weg, nicht im Schauen. Glauben ist immer Bewegung, Glauben ist immer aktiv sein, Glauben ist ausprobieren, ob das, was in der Bibel steht, wahr ist. Dazu braucht man Mut, ein erstes Gebet zu sprechen, weil das Gebet ist immer der Ausruf an Gott, ich kann es nicht alleine, ich brauche dich. Und wer das zugeben kann, der beweist Mut, der springt, diesen kleinen Sprung. Und Gott steht da mit offenen Armen und wartet auf dich. Spring, auch wenn du noch nicht alles verstehst, obwohl du auch noch nicht hundertprozentig weißt, kann ich Gott vertrauen oder nicht. Das wird dir erst dieser Sprung, dein erstes Gebet an Gott wird das zeigen. Und dann spring wieder und wieder und lerne und vertraue. Und am Ende steht dieses Sahnehäubchen, dass du leben wirst, selbst wenn du stirbst. Das ist die Krönung. Von allen Versprechen, die Gott uns gibt. Hätte er nicht machen müssen. Zu sagen können, glaubt an Jesus und das reicht mir. Aber es gibt dieses Bonusding nicht, das Sahnehäubchen mit dem Leben im Paradies. Doch gibt es aber, weil Gott das einfach als Belohnung so vorgesehen hat. Glaubt daran, lasst euch einfach fallen. Was dahinter ist, hinter der Tür, hinter Jesus, hinter dem Kreuz, das lohnt sich blind zu vertrauen. Naiv vielleicht. Und doch wartet dadurch die größte Herrlichkeit auf uns alle. Ich lese ihn nochmal vor, diesen ersten Vers aus unserem Predigtext. Denn wir wissen, schreibt Paulus, dass der, der den Herrn Jesus auferweckt hat, wird uns auch auferwecken. Glaubt daran, vertraut darauf, dass Gott euch die Wahrheit sagt. Amen.